Was gibt es Schöneres, als über Sarah Connor zu sprechen?
Mit einem Gast über Sarah Connor zu sprechen. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben uns nämlich den Host von dem Podcast Popplädoyer eingeladen, mit dem wir in dieser Woche auch schon über Sexy Sal gesprochen haben. Seine Folge kam schon am Mittwoch raus und wir verlinken euch die Folge auf jeden Fall in den Shownotes. Das war eine richtig coole Folge, wo wir ein bisschen viel über das Album gesprochen haben, über Sarah gesprochen haben, sehr viel Bezug dazu genommen haben, dass dieses Album einfach gehört werden muss. Ihr wisst ja, wir finden, es ist underrated und es muss einfach ein Comeback feiern, dass die Leute Bock haben, diese Platte rauf und runter zu hören. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, stell dich doch gerne selber einmal vor, sag zwei, drei Sätze zu dir und dann lass uns gerne auch über deinen Podcast ein bisschen kurz sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo Adriana und Kevin, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, von mir selbst zu erzählen. Ich bin totaler Pop-Enthusiast, also Musik ist schon immer sehr wichtig gewesen. Mein erstes Konzert, auf dem war ich so mit 4, damals in Mannheim bei Roxette. Die waren da gerade riesig. Und ich habe
Cool.
so eine größere Schwester und Cousins, Cousinen und durch die irgendwie auch schon so mit der Fibel quasi und Einschulung dann so die ganzen Bands mitbekommen von damals und Bravo gelesen und glaub, war da schon früher vielleicht irgendwie so in dem Pop-Game drin als manche andere Altersgenossen. Also ich habe dann auch gar nicht so gern so Kindersongs, Kinder-CDs oder sowas gehört, sondern bei mir gab es direkt einfach Roxette und Tic-Tac-Toe.
Richtig gut. Ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe deinen Namen gar nicht gesagt. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
Hallo Kevin, danke.
Sehr gut. Ja, du hast es schon gesagt, du bist für mich warst du so ein kleiner Musikexperte. Und ich habe deinen Podcast vor einigen Monaten entdeckt, weil du auch tolle Folgen gemacht hast über die No Angels, über Jeanette. Und wer den Podcast hier kennt und hört, weiß, das ist auch etwas, wo ich immer mal wieder unterwegs bin. Dann habe ich Adriana gezeigt und gesagt, ey, wir müssen unbedingt in seinen Podcast. Und sie so, auf jeden Fall. Und dann haben wir beschlossen, wir fragen dich einfach mal an, haben uns getraut, waren ganz schüchtern, so, okay, wir sind jetzt mutig, wir schaffen das. Und du hast gesagt, ja, coole Idee, ich wollte eh was über Sexy as Hell machen. Und so kam es, dass wir uns getroffen haben, aufgenommen haben und wir im Gegenzug gedacht haben, es wäre total cool, wenn wir auch mit dir über Sarah sprechen. Und das würden wir jetzt auch sehr, sehr gerne machen. Wir haben uns die dunkle Vergangenheit ausgesucht, weil wir quasi über Sexy as Hell ja gerade erst gesprochen haben bei dir im Podcast. Also macht es ja Sinn, diese ganze englischsprachige, wie Sarah ja selber sagt, dunkle Vergangenheit so ein bisschen auszukramen. Und jetzt würde mich als erstes interessieren, womit bist du in Berührung gekommen? Was waren so deine ersten Erlebnisse, die du mit Sarah Connor verbindest, oder auch die ersten Songs, die du wahrgenommen hast? Und wie fandest du Sarahs englischsprachige Musik?
Ich glaube, ich war direkt am Anfang schon am Start, ehrlich gesagt. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist das Video zu Let's Get Back to Bad Boy, was damals irgendwie hoch und runter lief. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann war das so ein Spätsommersong, ehrlich gesagt. Ich könnte jetzt nicht mehr genau beschwören, wann der veröffentlicht wurde, aber für mich hängt da irgendwie noch so dieses Sommergefühl mit dran in der Erinnerung. Und dann eigentlich so das nächste danach ist nicht French Kissing, das ging so ein bisschen unter bei mir, sondern dann erst wieder From Sarah with Love. Und ich glaube, das war ja dann wirklich so der Überhit schlechthin von ihr, der erste. War ja auch ihr erster Nummer 1-Hit. Und da war auch meine Schwester komplett aktiviert. Und mein Cousin, die haben das damals hoch und runter gehört. Und das war so einer der Hits des Jahres, die irgendwie jeder mitbekommen hat. Und das war irgendwie auch so ein Wow-Gefühl, weil das aus Deutschland kam.
Absolut, absolut. Du hast recht, French Kissing ging tatsächlich ein bisschen unter. Ich glaube, der war auch ein bisschen hinter den Erfolgen von Let's Get Back to Bad Boy und von From Sarah with Love. Jetzt verbindet man natürlich mit diesen Songs aus den frühen 2000ern eine ganze Menge Erinnerungen. Und wenn du jetzt so ein bisschen einordnest, diesen Sound, den sie damals gemacht hat und das, was sie jetzt macht, wie würdest du die Entwicklung von ihr für dich persönlich beschreiben? Also hörst du sie lieber auf Englisch, hörst du sie lieber auf Deutsch?
Also ich bin tatsächlich eine der Personen, die sagt, ich höre Sarah Connor viel lieber auf Englisch. Ich muss ehrlich sagen, so mit dem Deutschen kann ich nicht so viel anfangen bei ihr. irgendwie hat mich das Englischsprachige immer ein bisschen mehr berührt. Das mag aber auch daran liegen, weil ich sie einfach so kennengelernt habe. Und ich glaube, wenn man da selbst gerade so im Teenie-Alter war, hat sich das irgendwie so richtig festgesetzt. Also Sarah Connor und Englisch, das gehört für mich irgendwie einfach zusammen. Und meine ganzen Erinnerungen, die mit der Musik zu tun haben, hängen eben auch an dem englischsprachigen Katalog.
Ja, verstehe ich, verstehe ich. Wenn wir nochmal so weitergehen, wenn wir jetzt also die ersten Songs so ein bisschen uns angeschaut und durchgeleuchtet, dann kam ja das zweite Album Unbelievable. Wie hast du das wahrgenommen? Also war das für dich eine Steigerung zwischen dem ersten oder war es für dich einfach was Cooles, was so geblieben ist und es passt da einfach ins Gesamtbild oder wie hast du das empfunden?
Ich fand eigentlich, das zweite Album war erstmal so eine konsequente Weiterentwicklung. Ich finde auch, dass das super gut passt zu dem ersten. Also beim dritten würde ich dann nochmal so einen Schnitt setzen. Das fühlt sich irgendwie nochmal anders an für mich. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber die ersten zwei Alben, finde ich, sind so ein Kapitel von Sarah Connor. Und das klingt für mich so sehr zeitgemäß, wie das so war, Anfang der 2000er, sehr R&B, sehr urban geprägt, gar nicht so sehr deutsch. Und ich muss aber auch sagen, beim zweiten Album muss ich immer dran denken, dass damals Dieter Bohlen mal gesagt hat, Sarah Connor is over. Da ging es um, es ging um die Single-Erfolge von ihr, weil es da irgendwie so eine Tendenz gab, dass damals geschrieben wurde, in der Musikpresse auch so, hey, die Singles bleiben irgendwie hinter den Erwartungen zurück, gerade nach One Night Stand, was ja noch gut lief mit Wyclef. Und dann danach aber so die Singles, die gingen irgendwie nicht ganz so steil, wie man das vielleicht auch erwartet hätte. Und da gab es so die Tendenz auf jeden Fall, sie abzuschreiben. Ich weiß aber auch nicht, ob das generell so ein Ding ist, nicht nur Anfang der 2000er, sondern so generell von deutscher Boulevard-Medienlandschaft, dass Leute, die so hochbejubelt und befeiert werden, da beobachtet man irgendwie gern auch immer mal wieder so den Fall. Und ich weiß nicht, ob sich da schon in einigen Redaktionen zu früh gefreut wurde, ehrlich gesagt. Weil ich sag mal so, einige der in Anführungszeichen Fachblätter gibt's heute nicht mehr, aber Sarah Connor ist immer noch da, ne?
Ja, ich würde mal sagen, 25-jähriges Bühnenjubiläum, was wir dieses Jahr feiern, weil Sarah Connor, das spricht für sich. Ich weiß nicht, ob die Zeitungsredakteure da immer noch so hinterstehen. Gut, Dieter Bohlen gibt es leider auch immer noch.
Ja.
Aber vielleicht ja auch nicht mehr so wie in den 2000ern. Also das hat sich ja auch...
Ich kurz, du sagst, aber vielleicht ja auch nicht mehr so lange.
Ach so, oh Gott, nee, das würde ich nicht sagen. Nein, also... ich weiß auch gar nicht, wie alt er ist. Ich glaube, so alt ist er ja auch noch nicht. Ich glaube, in den Anfang der 70er oder so. Also,
der hat auf jeden Fall ordentlich Beleuchtung immer bei DSDS und da wird auch auf jeden Fall einiges nachkorrigiert.
Ja, vielleicht ist das ja auch so besser für uns alle. Ich weiß nicht. Das ist Auslegungssache. Aber wir wollen ja jetzt Herrn Bohlen auch nicht judgen und wir wollen ihm auch nicht so viel Raum geben. Wenn du darüber redest, was wir eben gerade getan haben, dass so diese zweite Album eher mal so ein bisschen hinter den Erwartungen bei den Singles lag, aber wenn du von den Songs, die es ja gab, also es gab ja neben One Night Stand, Rips, Bounce, Skin on Skin und He's Unbelievable, welchen von denen würdest du sagen, war ein richtig krass guter Song, den du auch heute noch gerne hörst?
Damals hätte ich wahrscheinlich One Night Stand gesagt, hatte ich auch die Single, erinnere mich auch immer noch dran, wie das aussah, dieses Artwork, weil ich das damals faszinierend fand, dass dieser Lichttunnel aus dem Video reproduziert worden ist auf der Single. Also man hatte quasi Wyclef und Sarah, die sich dann in deinem CD-Player gedreht haben. Das sah immer sehr spannend aus. Und heute würde ich aber auf jeden Fall sagen Skin on Skin. Das ist für mich, ehrlich gesagt, so ein unterschätzter Sarah Connor Klassiker. Ich finde das Video auch wunderschön. An dem Strand, mit dem Kleid und dem Pferd und es irgendwie, das passt, das fühlt sich so ein bisschen nach Toni Braxton an.
Interessante Kombination, das zu verbinden, das wäre mir gar nicht so in den Sinn gekommen. Aber ja, hast du den Song mal live gesehen, zum Beispiel, ich weiß nicht, warst du schon mal auf einem Konzert von Sarah?
Ich war noch nie auf einem Konzert von Sarah Connor, damals glaube ich, weil zu jung, als dass ich das hätte tun können. Also ich war wohl beim Komet 2004 und habe sie da gesehen mit Just Wanna Dance und Mark Terenzi, aber das zählt ja nicht. Das war erstens Playback und ja, irgendwie ist sie da auch auf so einer externen Bühne geschwebt und gar nicht so sehr in meinem Blickfeld. Deswegen, also das gilt nicht so richtig.
Nee, das finde ich auch. Vor allem Playback ist ja, das zählt ja sowieso nicht. Das ist so, man hat sie gesehen, aber da kam ja die Stimme nicht aus dem Körper in dem Moment, sondern vom Band. Okay, also ich würde dir gerne eine Empfehlung aussprechen wollen an dieser Stelle. Und zwar gibt es von ganz vielen Konzerten oder auch Auftritten, die sie gemacht hat mit dem Song, also nicht unbedingt aus dieser Zeit, aber so ein bisschen danach, eine wunderschöne Klavierversion, wo sie den Song nur mit Klavier spielt und am Ende stimmlich was rausschmettert, das ist nicht mehr von dieser Welt. Das ist wunderschön. Und das findest du auf jeden Fall bei YouTube. Hätte das sehr, sehr gerne mal. Ich glaube, das würde dein Favorite-Charakter dieses Songs aus dieser Ära noch mal ein bisschen hervorheben und pushen und bestätigen.
Da habe ich noch eine Frage an euch zu. Und zwar, ihr seid ja die Fanatics, die auch immer noch zu den Tourneen gehen. Und ich weiß, haben wir auch gesprochen drüber in der Folge Pop-Plädoyer, dass sie auch immer noch so Medleys spielt mit den ganz alten englischen Songs. Ist denn Skin on Skin ein Song, den sie auch heute noch spielt?
Es gab einmal eine Ausnahmesituation, da hat sie den mal so angespielt, aber der war nicht fest auf der Setlist. Das war nur, dass sie mal gejammt hat und dann hat sie dann mal so just for fun Skin on Skin. Aber war das so, dass der richtig mal in der Setlist so, also seit Muttersprache drin war? Ich glaube nicht, ne? Also das war nur so.
Es gab 2016, glaube ich, mal so eine veränderte Version, die sie ab und zu gespielt hatten, aber jetzt auch nicht immer. Da war so ein paar Mal hat sie es cool gefunden, hat den gemacht, aber dann auch ganz lange wieder nicht. Also nein, Skin on Skin ist nicht mehr so dabei. Das Medley besteht eher so aus Songs wie Let's Get Back to Bad Boy, French Kissing ist auch oft dabei gewesen. Bounce und From Zero, genau. Und dann gab es noch so mal ein paar Abwandlungen. Da gab es dann mal hin und wieder noch so andere Songs mit drin. Cold as Ice ist ein paar Mal jetzt aufgetaucht in den letzten Jahren. Dieses Jahr hat sie was ganz Wildes gemacht. Da hat sie He's Unbelievable genommen. Der kam rein. Adi, helf mir, was kam nach He's Unbelievable?
Under My Skin, Rodeo. Ja,
der wird die Reihenfolge
Like You.
Ja, wir haben mit
Act Like You. Ich muss mit You anfangen, wenn es darum geht.
Also Act Like You war quasi das Intro, wo die Tänzer dann kurz auf der Bühne waren, sie den Quick Change hatte bei der Arena-Tour. Dann kam sie mit He's Unbelievable auf die Bühne. War dann schon If You Were My Man?
Ja.
Ja, dann kam der. Übrigens, der sollte mein erstes Single werden. Das war mal so geplant, hat sie uns im Interview verraten. Genau. Dann kam, was kam denn nach If You Were My Man?
Kam das schon Under My Skin? Ich glaube,
ja, kann sein.
Under My Skin und dann Rodeo. Und ich glaube, danach kam so Zero to Hero.
Kam der überhaupt schon da?
Ich weiß nicht, wie es am Ende noch Christmas Ring Out the Bells gab.
Ja, aber kannst du bitte nicht Just Wanna Dance ignorieren?
Ja,
hallo,
das kann, stimmt. Oh mein Gott, ja.
Guck mal, ich einfach mein auch, Song
du das sagst. Mann, ich wollte dir deine Show nicht klauen. Das ist dein Song.
Okay. Gut, es gab noch Just Wanna Dance und am Ende haben wir noch den Weihnachtssong bekommen, genau.
Irgendwie muss ich auch gerade dran denken, jetzt, wo ich öfter mal From Zero to Hero gehört habe in der Aufzählung. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber bei Sarah Connor gehen bei mir bei so verschiedenen Songtiteln auch so Bilder im Kopf auf. Das müsste bei irgendeiner deutschen Preisverleihung gewesen sein, hat sie das mal performt. Könnte irgendwie Bambi oder sowas gewesen sein oder Goldene Kamera, irgendwie sowas. Und da saß, wenn mich nicht alles täuscht, Goldie Hawn im Publikum, die Schauspielerin. Und sie hat den Song performt und Goldie fand es richtig gut und hat die ganze Zeit so mitgewippt und geklatscht. Also für alle Leute, wenn ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht können wir das auch irgendwie verlinken oder so. Sehr amüsant.
Ehrlicherweise erinnere ich mich an diesen Auftritt nicht mal. Ich kann das gar nicht rekonstruieren. Also an dieser Stelle muss ich...
Aber man merkt sich das ja gar nicht mehr so. Man hat sie vielleicht einmal so angeguckt, vielleicht guckt man auch gar nicht genau oder... Ja, nee, also ich kann mich jetzt auch gerade nicht so direkt
dran erinnern. Es gab, glaube ich, eine Bambi-Performance mit dem Song. Daran erinnere ich mich. Da hatte sie so einen Tanktop irgendwie an, ich glaube in dunkel und irgendwie eine Hose. So,
ich kann gar nicht mehr sagen, wie Sarah selbst da aussah. Ist auch so weird, dass genau dieser Moment hängen geblieben ist. Aber ich glaube einfach, weil mich das so beeindruckt hat, dass ich damals dachte, wow, Sogar dieser riesige US-Star findet den Song richtig gut.
Ich glaube auch, dass der Song an sich für die Zeit extrem Ohrwurm-Charakter hatte und dass die Leute den, ich meine, der war ja auch erfolgreich, aber die haben den echt gefeiert. Also ich glaube, Robots, das war ja der Titelsong zu dem Film, das tat natürlich auch ein bisschen was dafür, aber der Song selber lief einfach krass. Es hat einfach irgendwie so einen Nerv getroffen.
Und
Richtig.
es war mal was komplett Neues, auch optisch. Sarah mit ihrer neuen Frisur und so.
Ja.
Das
Ja.
war auf jeden Fall, wurde da eine andere Ära eingeleitet.
Ja, und das war auch so krass, weil ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass sie sich plötzlich die Haare so zu einem Iro da schneidet und irgendwie so ein bisschen da in eine komplett rockigere Schiene geht. Ich fand auch, das Styling war auf einmal auch rockiger. Also das war nicht mehr so mädchenhaft und girlyhaft und so Frau. Also es war immer noch Frau, aber es war halt irgendwie eine andere Schiene, die sie da gefahren ist. Das war schon cool.
Es war ein bisschen bunter irgendwie alles auf einmal. Und ich
Und
glaube
das
aber
war Dienst.
auch, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie selbst vielleicht auch so ein bisschen Angst hatte, abgestempelt zu werden als diese Soul-R&B-Pop-Balladensängerin, die dann so ein bisschen langweilig ist und immer dasselbe macht. Und deswegen da so einen anderen Schritt nochmal gewagt hat.
Ja, man muss aber auch ja, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, wenn wir uns auf das dritte Album nochmal fokussieren, da kamen ja schon zwei Balladen als Singles raus. Music is the Key, krasse Ballade, wunderschön. Just Wanna Dance, ganz genauso, waren aber wieder Balladen. Dann die Schwangerschaft, die Pause, der Comeback-Song, Living to Love You, wieder Ballade. Also man hat ja super lange auf die Balladen gesetzt, was ja super erfolgreich auch lief. Das waren ja
Richtig.
schon drei Nummer-1-Hits hintereinander. Und ich glaube, dann die Abtempo-Nummer zu nehmen und dann auch den Song zu nehmen, war auf jeden Fall taktisch super klug, weil es war wieder Nummer 1. Es ging ab, die Leute haben es gefeiert. Das hat live auch immer richtig viel Spaß gemacht. Der macht auch heute noch extrem viel Spaß, wenn der kommt. Ist natürlich jetzt abgespeckter, weil er ein Teil eines Medleys ist, aber das ist immer noch mit irgendwie Hüpfen und sowas. Wenn das Medley vorbei ist, gefühlt geht das ja auch 3 Stunden, dieses Medley dann jedes Mal. Da ist man auch erstmal ein bisschen durchgeschwitzt und denkt sich so, ja, der Mock hier, ne? Sie sagt ja auch selber, es muss hier stinken wie im Puma-Käfig am Ende des Abends. Und ich würde behaupten, in der einen oder anderen Arena
Hat's geschafft.
brauchte man danach ein bisschen
Das
Febreze.
stimmt. Muss
Aber
wieder
ich finde
durchgelüftet werden.
es so mega, was du gerade auch gesagt hast. Die hat ja 4 Nummer 1 jetzt hintereinander gehabt, einfach, ne?
ja, irre, oder?
Also, ich glaube, daran sieht man auch so ein bisschen, dass das so der Peak Main Pop Girl Moment war in Deutschland zu der Zeit. Ich glaube, es gab keine
Absolut.
andere Sängerin aus Deutschland, die in Deutschland auch so erfolgreich war zu der
Ja,
Zeit.
vor allem auch diesen ganzen Pop-Ladies, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Also wir hatten ja irgendwie Jeanette, wir hatten Yvonne Katterfeld und Sarah, die immer so im Konkurrenzkampf gegeneinander gepusht worden sind. Ich glaube, die haben nie das selber empfunden. So. Und ich glaube auch, dass 2007 mal in einem Interview sowohl bei Sarah als auch bei Jeanette hieß, wir unterhalten uns auch ganz normal, wenn wir uns auf einer Preisverleihung treffen. Dann erzählt mir Sarah was von Babys, ich erzähle was von Minecraft und dann trinkt man da vielleicht was zusammen und dann ist eigentlich auch alles fein. Die waren weder befreundet, noch waren sie irgendwie nicht befreundet. Ich glaube, die fanden sich einfach okay. So, der macht
Kevin, da
seins.
fällt mir gerade was ein. Ich
Ja.
finde es auch gar nicht schlimm, wenn das nicht so war, mal eine Zeit lang. Weil man muss auch einfach mal sagen, die waren super jung erfolgreich.
Das
Und
stimmt.
klar hatten da Leute auch Interesse daran, die vielleicht noch mehr dahin zu pushen, dass sie unbedingt Erfolg wollen. Und da so ein bisschen Feindbilder, sage ich jetzt mal, überspitzt aufgebaut worden sind. Ich erinnere mich zum Beispiel. Ich glaube, das war dann schon später so, als sie reifer waren und das alles auch noch mal anders reflektiert haben, dass die alle gar kein Problem miteinander haben.
Richtig.
Aber dass, ich glaube, Yvonne und Jeanette auch nicht immer so ganz grün miteinander waren. Und aber auch, ich erinnere mich an O-Ton von Sarah Connor zu Jeanette. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da wurde sie auch auf sie angesprochen und sie sagt irgendwie sowas wie, ja, ist eine Künstlerin auf ihre Weise oder irgendwie sowas. Kennt ihr den?
Nee, gerade
Nee.
nicht.
Muss ich mal noch mal raussuchen, schicke ich euch.
Das ist ja krass. Also an die Aussage erinnere ich mich, aber worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass daraus ja auch so ein Fankrieg geworden ist. Also die Künstlerin selber, ich glaube, die hatten das jetzt gar nicht. Klar, die wollten jeder sein, also für sich Erfolge einheimsen und natürlich das Bestmögliche erreichen mit der Musik, aber die werden sich da jetzt nicht bekriegt haben. Darauf wollte ich hinaus. Aber die Fankreise, ich kenne jetzt die Cutterfeld-Fans nicht, also da muss ich jetzt leider ausklammern, meine Aussage. Aber ich war halt bei den Jeanette-Leuten und halt bei den Sarah und bin es heute ja auch noch.
Ja.
Und es gibt auch noch einige andere Leute, die beide Künstler gut finden, aber es gibt darunter auch Leute, die dann extrem hardcore vielleicht bei Jeanette hängen und dann andersrum wieder sehr, sehr bei Sarah. Und die sind sich nicht unbedingt immer grün und finden, also von den Sarah-Leuten hat man nochmal so, habt ihr die jemals Nummer 1 mit? Nein. Und das ist so ein Totschlagargument, wo ich denke, so wie gemein. Ja, hatte sie nie, aber das heißt ja nicht, dass ihre Musik jetzt irgendwie nicht gut war. Oder
trotzdem irgendwie hat sie ja super viele Songs, an die wir uns auch immer noch erinnern, ne?
Ja, richtig.
Und richtig. Also ich glaube am Ende, ehrlich gesagt, das ist halt mehr so ein Fan-Ding. Je mehr Fans, jugendliche Fans damals da Energie rein investiert haben, desto mehr haben natürlich am Ende auch beide Sängerinnen, beide Teams davon profitiert.
Sehr gut.
Auch ganz ehrlich sagen. Das erinnert mich ein bisschen an die USA und dieses ganze Britney Spears versus Christina Aguilera-Ding. Anfang der 2000er. Ich finde, das ist so ein bisschen übersetzt auf Deutschland, weil Jeanette auch immer so von der Bravo geframed worden ist als die deutsche Britney. Ist das vielleicht sogar das Ding, was man so umlegen könnte?
Weil ja, ich glaube,
würden jetzt auch behaupten, dass Sarah Connor vielleicht dann auch schon eher auf die Christina Aguilera-Rolle passt, weil sie die größere Stimme hat.
Ja, ich glaube, du hast da auf jeden Fall einen Punkt gerade getroffen. Und ich glaube auch, dass die Medien das versucht haben, so ein bisschen zu initiieren. Also man hat mit vielen Dingen in der Vergangenheit gerade in diesen Jahren gespielt und hat versucht, auch einfach gute Schlagzeilen zu bekommen. Und was ist denn besser, als wenn auf der Bravo oder irgendwelchen anderen Zeitungen stehen würde, dass Sarah Connor und Janet Biedermann sich blöd finden?
Ich meine, das ist doch heute noch das Thema, Du versuchst auch aus allem eine Schlagzeile zu machen und negative Sachen verkaufen sich halt besser. Und ich glaube irgendwie auch nicht, dass sie irgendwie Beef hatten oder so. Ich glaube, das war irgendwie neutral. Aber es ist ja auch oft so von diesen Fandom, dass sie oft auch das Gefühl haben, man muss sich auch mögen in diesem Business. Man hat vielleicht keine Ahnung, man ist in der gleichen Branche, man hat das, dass sie dann auch teilweise so schon irgendwie so idealisiert werden, dass es heißt, die sind richtig Besties, richtig gute Freunde, die müssen jetzt auch privat irgendwie richtig viel zusammen machen. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann heißt das plötzlich, nee, die haben Beef, die verstehen sich nicht, da kriselt's, da, die hassen sich. Aber da passiert eigentlich nichts. Man ist einfach nur in diesem Business zusammen. Man wächst da gemeinsam rein. Man kennt sich, aber muss ja nicht unbedingt jetzt eine Freundschaft haben, die jetzt irgendwie 24/7 geht. Es kann ja auch sein, dass man sich einfach nur auf Events gut versteht. Das haben wir doch auch. Wenn wir auf Konzerte gehen, verstehen wir uns auch, weil wir auf ein Konzert gehen. Aber trotzdem bin ich nicht mit allen 20.000 Leuten da befreundet und würde die zu mir nach Hause auf einen Geburtstag oder so einladen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber das heißt ja nicht, dass man die hasst. Also man ist einfach nur neutral. Und ich glaube, das wird halt teilweise einfach nur so dargestellt, um halt zu verkaufen. Aber man, die Presse wollte sich verkaufen, weil das macht sie heute auch immer noch.
Ja.
Oder
heute nicht. Gerade so bei den ganzen Events und so ist es ja jetzt auch nicht so, als würden KünstlerInnen da irgendwie super viel Zeit miteinander verbringen. Im Zweifelsfall gehst du halt zu deinem Soundcheck, bist kurz da. Wenn du Pech hast, teilst du dir vielleicht irgendwie eine Großraumumkleide oder so. Wobei das früher jetzt bei den ganzen The Domes und Bravo Superschnur und so auch nicht so war. Da hatte halt jeder irgendwie seinen Bereich. Und ganz ehrlich, dann bist du halt da, trittst auf, vielleicht bist du danach noch bei der Aftershow-Party, begegnest dir kurz. Aber das war's dann halt auch, ne?
Eben, und ich meine, warum, wenn du jetzt ein Interview hast und Fragen gestellt bekommst, dann möchtest du diese 20 Sekunden, eine Minute ja nutzen, über dich zu sprechen. Und ich finde es irgendwie auch teilweise schade, dass dann von den JournalistInnen, die Fragen gestellt werden, ja, was hältst du denn von bla 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 XY? Das wird ja heute teilweise noch gestellt. Ich denke mir so, man möchte doch über sich selbst sprechen. Also ich stehe doch gerade hier und du fragst mich gerade irgendwas, dann frag mich doch was über mich selbst, anstatt dass du mich jetzt irgendwas fragst, was gar nicht mit mir zu tun hat, über eine andere Person. Deshalb finde ich es auch nicht verwerflich, dass Sarah einfach gesagt hat, das ist eine Künstlerin auf ihre eigene Weise, die halt irgendwie ihr Ding macht. Warum sollte man jetzt sagen, ich finde die ganz toll, ich finde die großartig oder keine Ahnung, irgendwas. Warum sollte ich die Zeit nutzen, über jemand anderen zu reden, wenn ich doch mich verkaufen möchte in dem Moment? Also das finde ich halt auch immer so schade, dass man da diese Fragen dann gestellt bekommt. Und dann hat man ja künstlichen Beef erstellt, weil natürlich wollte dann keiner unbedingt darüber reden, aber man möchte die Zeit auch anders nutzen.
Ich denke mir halt so, ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine ganz andere Zeit auch. So, also irgendwie war das alles noch viel toxischer in der Besprechung und gerade so, was dieses Battle zwischen den Frauen vor allen Dingen betrifft. Ich habe so das Gefühl, das ist auch so ein künstliches Aufrechterhalten von so Kampf, ja, Kampffeldern eigentlich zwischen Frauen, ehrlich gesagt. Man hat es selten, dass zwei Männer so gegeneinander positioniert werden.
Stimmt.
Oder fällt euch das jetzt ein, so spontan im Pop beispielsweise?
Nee. Also ich müsste überlegen, wahrscheinlich würde dir dann was einfallen, wenn du recherchierst, überlegst und so, aber man hat das schon eher auf Frauen bezogen gemerkt. Ja.
Also es fällt uns ja auf jeden Fall leichter, die Vergleiche mit den Frauen zu finden. Wir hatten Britney, wir hatten Christina Aguilera, wir haben jetzt die drei deutschen Pop-Diven, die wir da zu der Zeit hatten. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken, so schnell fällt uns da kein Mann an. Also es ist schon auf jeden Fall was dran. Das heißt nicht, dass es das gar nicht gab, aber wenn, dann war es auf jeden Fall abgeschwächter und gar nicht so stark vertreten. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Alben uns so angeguckt und sind ja jetzt quasi schon so bei Naughty But Nice stehen geblieben. Dann ging es ja weiter mit einem Weihnachtsalbum. Mhm. Und es gibt einen Jeanette-Fan, der Sarah jetzt wirklich nicht hört und auch gar nicht so irgendwie sich mit ihrer Karriere beschäftigt. Der kriegt ein bisschen was mit, aber der ist jetzt nie so deep, ne? Aber der sagt tatsächlich, dass das eines der schönsten Weihnachtsalben ist, die er jemals gehört hat. Und jetzt kommst du. Wie findest du diese Weihnachtsplatte? Hörst du überhaupt gerne Weihnachtsmusik?
Ich höre seltener Weihnachtsmusik, ehrlich gesagt. Ich bin eher so jemand, der den ganzen mittlerweile so ein bisschen versucht, aus dem Weg zu gehen. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich als kleiner No Angels Ultra habe natürlich letztes Jahr auch komplett die It's Christmas Phase mitgenommen von den No Angels, weil ich froh bin, dass das überhaupt gab, so mit Live-Orchester und so. Sarah Connors Weihnachtsalbum habe ich damals mal gehört bei einem Freund, aber jetzt nicht so, dass ich das jedes Jahr um die Adventszeit pumpen würde, muss ich sagen. Da war Christmas in My Heart drauf, ne?
Mhm, genau, und der Best of Line.
Ja, da muss ich sagen, die Songs finde ich auf jeden Fall schöner als das vom letzten Weihnachtsprojekt. Bitte nicht steinigen.
Nein, wir steinigen nicht.
Nein.
Erst nach der Aufnahme. Nein, natürlich nicht. Okay, ich würde gerne, wenn das Weihnachtsfest näher kommt und du dich an diese Folge erinnerst, die wir jetzt ja aufnehmen, würde ich gerne noch einen kleinen Musiktipp geben.
Ja. Yeah.
Und dann würde ich sagen, hör dir bitte mal Why Does It Rain an. Okay. Ich finde, das ist einer der Songs auf diesem Album, die wirklich noch wunderschön sind und sehr, sehr stark sind. Und vielleicht ist das etwas, was dir sehr, sehr gut gefallen könnte. Und jetzt machen wir kurz einen Exkurs. 2013 ist sie mit diesem Album auf Tour gegangen mit einem Swing Dance Orchestra. Das waren auch sehr interessante Kompositionen in so einem ganz anderen Gewand, aber sehr, sehr schön. Und, um nochmal die Weihnachtslanze für Sarah zu brechen, Weihnachten ist und Sarah Connor singt. Das hat ein Berliner Radiosender vor sehr vielen Jahren, ich kann nicht so gut Kopf rechnen, 2014 gesagt. Und ich finde das immer noch so. Und damit können wir auch die Weihnachtsära beenden, damit ich mich hier nicht reinrede.
Sarah Connor und Weihnachten gehören trotzdem irgendwie zusammen, weil ich auch Coca-Cola geschädigt bin.
Ach ja, die Werbung, ja, stimmt.
Natürlich, die Werbung. Und irgendwie der Coca-Cola-Truck, der durch die Stadt fährt.
Aber ich weiß, nicht, ob es dir genauso geht. Mir tat das ja ein bisschen weh, dass wir Wonderful Dream nicht mehr hatten von Melanie Thornton.
Ja, voll. Doch, fand ich auch schade zu der Zeit. Muss aber sagen, ich glaube, alleine durch diese Werbung erinnert sich heute auf jeden Fall ein breiteres Publikum immer noch an diesen Sarah Connor-Song.
Das stimmt. Und was ich auch ganz schön finde, das ist nochmal so ein kleiner Fun-Fact. Sarah hat damals in der Gedächtniskirche in Berlin für auf der Trauerfeier für Melanie Thornton gesungen. Die waren beim selben Label, kannten sich auch. Und die Band von Melanie Thornton hat dann auch eine ganze Zeit lang mit Sarah gespielt.
Guck mal, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Das hat sie da, bei diesem besagten Weihnachtskonzert, wovon ich eben sprach, mit diesem tollen Slogan, erzählt tatsächlich, dass sie da sehr lange nicht da gespielt hat und dass es ein sehr emotionaler Abend für sie ist, weil sie das damit verbindet. Und da hat sie irgendwie mein Herz nochmal erreicht in dem Moment. Das war voll schön.
Voll.
Gut, 2006 haben wir abgehakt, kommen wir zu Solicious. Ja. Das ist ja ein Wagnis gewesen, ein Album mit Soul-Klassikern, mit großen Soul-Klassikern. Ich weiß gar nicht, also ich liebe dieses Album, weil ich diesen Sound so liebe, weil ich es liebe, dass es ein instrumentales Album ist. Mich catcht man halt sehr mit diesem handgemachten Sound.
Ja.
Aber jetzt so als No Angels Ultra und gar nicht mal so Sarah Connor Ultra.
Ja.
Wie hast du die Phase empfunden und wie findest du dieses Album?
Also, ich erinnere mich natürlich bewusst an die Singles, ne? Also, The Impossible Dream war natürlich auch damals Thema. Ich glaube, das war sogar auch doch irgendwie der Song zu einem Boxkampf oder so.
Ja, von Henry Maske. Glaube ich, Comeback oder sowas.
Genau. Und natürlich das Video zu Sexual Healing, Leute.
Oh.
Können wir da kurz drüber reden? Das fand ich so ein bisschen Panne, ehrlich gesagt. Es ist angelehnt an 9,5 Wochen, an diesen Film mit Mickey Rourke und Kim Basinger, glaube ich, ist noch drin. Aber da dachte ich so, ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich es nicht, Sarah. Was machst du da? Warum landet gerade jeder Gegenstand aus diesem Kühlschrank auf dir drauf?
Liebe Sarah Feld, Sie müssen jetzt stark bleiben. Ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll.
Entschuldigung. Aber so musikalisch war das natürlich cool. Das hat voll gut gepasst zu ihr.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also, hast du oder anders, lass mich mal anders an diese Sache rangehen. Wenn du dir aussuchen könntest, welche von den bisherigen, na, eigentlich ist die Frage ein bisschen früh, aber ich hätte vielleicht warten sollen, aber egal, ich stelle jetzt trotzdem, welche von diesen Sarah-Alben, die wir jetzt schon gesprochen haben, war für dich die Ära, mit der du am meisten dich identifizieren konntest und die du bis dato am besten fandest?
Also,
du darfst nachher am Ende nochmal korrigieren.
Okay, also es geht ja jetzt nur bis dahin und bis dahin sag ich Naughty but Nice.
Krass.
Weil eben, ich finde, das war so der absolute Popstar-Mainstream-Höhepunkt irgendwie.
Absolut. Das hat
zusammengepasst, dann eben auch noch die Doku-Soap gab es ja da auch noch.
Die
Sarah Martin Love. Und da war sie so präsent. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das dann im Nachhinein eben dazu geführt hat, dass Leute sie so ein bisschen über hatten. Und vielleicht war aber dementsprechend das Soulicious-Album auch voll gut als Schachzug von ihr, weil klar war, dass das jetzt kein reines Pop-Album wird, was nochmal genau da anschließt, wo sie vorher war, sondern ihr es ermöglicht hat, den Weg weiterzugehen, aber das Ganze kurz mal kleiner zu fahren. Weil ich glaube, es war jedem bewusst, okay, wenn wir so ein Cover-Album machen, dann wird es wahrscheinlich eh auch irgendwie anders ankommen. Vielleicht wird es gar nicht so groß wie das, was wir bisher hatten. Und insofern war das kurz mal schön, um auch durchatmen zu können, glaube ich.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube auch, dass du da gute Punkte hast und dass da schon was drin sein könnte. Zumal sie ja gerade davor auch 2 Kinder bekommen hat. Also 2004 kam Tyler, dann kam Summer, dann mit dem Herzfehler. Und dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen, um auch erstmal zu überlegen, wo willst du hin und ein neues Album zu produzieren mit eigenen Songs, bedeutet ja auch nochmal eine ganz andere Produktionsphase. Und so kannst du dir halt vorhandene Songs zum Eigen machen und die mit neuem Leben einhauchen. Wobei es auf dem Album auch 2 Songs gibt, die nicht gecovert sind. Also den Titelsong Soulicious und Adriana, welcher war der zweite? Ich komme jetzt auf den Namen nicht.
Du fragst mich immer.
Ja, ich dachte, du bist meine Unterstützung.
Ja, nee. Ich bin keine Expertin.
Das war... Oh, welcher war denn das? Ich habe die Tracklist jetzt auch nicht vor Augen.
Warte, ich habe die Tracklist auch. Ich kann vorlesen, wenn du willst.
Ja, mach mal.
The Impossible Dream. Super Soul.
Ja, der ist es.
Ah, okay.
Der ist es, genau. Ja, das waren die 2 Songs, die, ich glaube...
Soulicious wusste ich, den zweiten hatte ich nicht mehr aus dem Schirm. Und du sagst, ich so, du stellst alle Fragen, die ich fragen wollte, und ich denke mir so, ich komme gar nicht mehr, ich lass Kevin reden. Und dann fragst du mich gerade, wenn ich nichts weiß, und dann denke ich mir so, danke, dann lass mich lieber komplett raus.
Adriana, möchtest du die nächste Frage stellen?
Nee, ich weiß ja gerade nicht mehr, wo der Faden ist. Mach weiter, ich dock irgendwann an, wenn ich weiß. I love it.
Ich finde, wir gehen
das ist so unfair, Kevin. Immer wenn du nicht mehr weiter weißt, dann okay.
Ah, was mich auch noch schwer beeindruckt hat, vielleicht werfe ich das einfach mal noch ein, dann könnt ihr so ein bisschen Faden suchen in der Zwischenzeit, dass damals, ich glaube, das war sogar auch für so einen Orchesterkonzert oder sowas, hat sie da Yesterday performt. Und das wurde freigegeben von Paul McCartney, glaube ich, auch für ihre Veröffentlichung, weil er gesagt hat, dass er das so toll fand, ihre Version.
Yesterday hat sie bei der Chartshow mal gespielt auf RTL. Und diese Version ist dann als Bonus auf einer DVD gelandet. Das ist die Pop Means Classic DVD.
Ja.
Die hat sie ein paar Jahre vorher schon gemacht. Das war so bis zu, ich glaube, es war die Unbelievable Era, in der sie da das gemacht hat.
Okay.
Da hat sie in einem Kesselhaus, ich weiß aber nicht mehr genau wo, tatsächlich mit Orchester ihre Songs gespielt, aber auch ein, zwei Cover gespielt. Ich meine, Summertime war dabei, Natural Woman. Und das war ein wahnsinnig tolles Konzert. Und da gibt es eine richtig krasse From Star Wars Love-Version. Also nochmal so ein kleiner Hörtipp.
Yeah.
Die Leute, die uns hören, die wissen, dass ich das immer mal wieder auspacke, diese Version. Das ist, glaube ich, eine Version von 7 oder 8 Minuten, wo sie während des Songs relativ am Ende weint und dann aber auch dieses Finale so rausschmettert, dass ich immer wieder Gänsehaut kriege und denke, oh mein Gott, wie kann man so gut singen? Also, absolut fantastisch.
Kevin, ich merke schon, ich kriege hier heute von Adriana und von dir ganz anderen Input. Also ich habe ja in einem Freundeskreis auch Salim, der ein riesiger Sarah Connor-Fan ist. Ich glaube, man sieht ihn sogar, ehrlich gesagt, bei irgendeiner Tour-DVD kurz im Publikum.
Wann war das, als das aufgenommen wurde?
Das war schon auf jeden Fall zu Muttersprache-Zeiten.
Okay, da gab es 2 DVD-Versionen. Einmal in Dresden am Elbufer, großes Konzert. Und einmal kleineres Konzert in Hamburg aus den Rolf-Liebermann-Studios.
Ja, dann muss das eigentlich Hamburg gewesen sein, weil er in Hamburg auch wohnt.
Ich war auch da.
Gut.
Aber ich kenne den Menschen, glaube ich, gar nicht.
Ja, muss ich auf jeden Fall auch mal noch irgendwie verlinken oder in Hannover vorstellen bei No Angels.
Ja, also für euch, wir haben eben, bevor wir die Folge aufgenommen haben, haben wir darüber gesprochen, dass wir bei den No Angels sind. Einmal in Berlin zum Weihnachtskonzert. Ich würde jetzt mal sagen, Leute, kommt da hin, das wird fantastisch. Und dass wir jetzt im Sommer bei den, wahrscheinlich du warst, wahrscheinlich ich auf jeden Fall safe in Hannover bei einem Sommerkonzert dabei sind.
Genau, richtig.
Und du hast auch erzählt, dass dein Kumpel halt auch nicht nur Angels-Fan ist, sondern auch Sarah-Fan ist. Und Dani und ich haben uns eben die Mühe gemacht, Dominik zu überreden, unbedingt nach Berlin zur Waldbühne zu kommen. Also,
Salim, wenn du das jetzt hörst, ist deine große Chance. Wir können zusammen dabei sein.
Ja.
Waldbühne Berlin. Vielleicht hast du ja Bock, irgendwie anteilig mir ein Ticket zum Geburtstag zu finanzieren.
Ja, so kommt man auch günstiger in die Shows rein.
Ja.
Komm mal, und irgendwann laden wir deinen Kumpel mal ein und sprechen mal mit ihm ausführlich über Sarah.
Boah, das müsst ihr machen. Ich glaube, der kennt alles von Sarah, ehrlich gesagt.
So, das wäre ja voll noch irgendwie ein Gamechanger. Du musst den Kontakt mal herstellen und dann schnacken wir mal zusammen. Vielleicht nach der Berlin-Show, dass wir nochmal so ein Feedback von ihm bekommen, wie es so war für euch.
Oh mein Gott, ja. Mit einer Berlin-Review mit euch.
Ja, das wollte ich eben sagen auch. Leute, ich kriege von euch ganz anderes Material, das ich mir unbedingt anhören und anschauen soll, als von ihm.
Ach so.
Ja, also immer, wenn, der hat auch so die Angewohnheit, wenn er was gut findet, hört er das voll oft hintereinander. Das heißt, wenn er auf Besuch ist und irgendwie eine Box connected ist oder so, dann laufen so im Loop die 4 selben Sarah Connor Songs immer wieder.
Das kenne ich, das habe ich auch.
Ich auch. Streaming!
Das ist ein Sarah Connor Fan-Ding.
Ja, vielleicht. Leute, ihr müsst auf jeden Fall Salim kennenlernen. Der muss mit euch reden über Sarah Connor.
Ja, cool.
Absolut.
Definitiv.
Also, ich sehe es schon, das wird eine spannende Thematik.
Voll.
Das ist richtig witzig. Eine Frage nochmal zu deinem Kumpel. Ja. Was war der letzte Song, den er dir empfohlen hat von Sarah?
Also pass auf, das letzte Mal, als er, ich meine, er war jetzt auch schon dabei, im März war jetzt die Tour, ne?
März und April, genau.
Genau. Und aber auch davor war er mal bei einem Weihnachtskonzert und ich weiß noch, dass er intensiv versucht hat, das letzte Weihnachtsalbum zu pushen immer wieder.
Oh.
Und also er war auch in Berlin, glaube ich, beim Konzert und hat auch bei mir zu Hause gepennt so. Und ich war aber nicht war dabei beim Konzert.
War das 22 oder 23?
Müsste 23 gewesen sein.
Also in der Arena bei der Show?
Ja.
Oh, das war auch richtig geil.
Das war richtig cool.
Also einfach dieses ganze Konzept, was sie da gemacht haben, war richtig toll.
Ja, und was aber auch immer geht bei Salim, sind halt wirklich so 2008, 2009 Sarah Connor Sachen.
Also ja, Sexy as Hell.
Den auch so, genau, Sexy as Hell und das Album danach. Das wird irgendwie auch so relativ oft gespielt. Ich hätte auch da so einen Vorschlag, Leute. Ich weiß ja so 6-7 und so, ne? Das ist ja eher so das TikTok-Ding. Aber lass doch mal 8-9 machen. Und die ganzen Sarah Connor-Songs einfach von ihr performen lassen. Und aus der Zeit aber auch das Janet-Album von Janet und das Welcome to the Dance-Album von den No Angels. Das fände ich eine mega Joint-Tour, Leute.
Ich finde das eine sehr, sehr coole
Idee. Sehr gute Idee.
Also,
ein ähnlicher Sound, alles super Throwback und damals nicht so erfolgreich, wie das die Alben verdient hätten. Ich glaube, die Fanbases hätten da heute Bock drauf und würden sich nicht gegenseitig zerfleischen oder kritisieren, sondern zusammen absolut steil gehen und feiern.
Ich glaube auch, wir müssen diesen Trend versuchen zu starten. Oder? Also, ich bin leider gar kein TikTok-Experte.
Also, das ist ein Festival, weißt du? Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Festivalbühne, dass man das mal so auf die Beine stellt.
Ja, das wäre mega.
Ja, mega cool, ja.
Toll.
Aber kommen wir jetzt langsam zum Album Sexy as Hell, weil darüber haben wir ja gesprochen zusammen. Und du hast uns extrem ausgefragt. Du hattest sehr viele, sehr, sehr gute Fragen.
Ja.
Wir sind manchmal in Straucheln gekommen, Adi und ich haben manchmal, waren ein bisschen am Schwimmen und haben gedacht so, oh Gott, wir müssen richtig gut performen, aber oh mein Gott, tun wir das überhaupt? Das könnt ihr natürlich hören. Aber wie war denn diese Ära für dich? Du hast ja schon gesagt, du magst auf jeden Fall das Englische lieber und ich erinnere mich auch an deine Liste. Du hast uns nämlich vorab so eine Top 10 geschickt. Die könntest du uns dann nochmal vorstellen. Mhm. Aber ich erinnere mich, dass da auf jeden Fall Sexy as Hell enthalten war und auch zweimal sogar.
Da war auf jeden Fall Sexy as Hell drauf und Under My Skin. Ich glaube, das sind die coolsten Sarah Connor Songs, vielleicht sogar Singles, die es jemals gab, ehrlich gesagt. Ich finde, das war so der absolute Boss-Bitch-Move, diese Singles rauszuhauen. Ich finde, das war die vielleicht zeitgemäßeste deutsche Sängerin, die so einen Sound hatte. Die klang so ein bisschen, als könnte sie sich auf die Welt setzen und als würde sie ihr gehören.
Das ist eine richtig krasse Auswahl. Die ich echt feier, ja. Aber Sex ist, da war keine Single, aber Under My Skin war die Single.
Aber ja, okay, aber egal. Ist trotzdem einfach Single für mich.
Ja.
Auch wenn es keine war, hat einfach Single Energy.
Ja, und heißt ja, also ist ja der Titeltrack des Albums, von der zählt das trotzdem nicht als Single auch irgendwie, ne? Das ist okay. Das
Megasong.
Können wir gerne so.
Ich habe auch so das Gefühl, das war so, was für mich manchmal zum Beispiel bei Solicious, was ich jetzt eben gesagt habe mit dem Video und so, was auf mich so ein bisschen angestrengt gewirkt hat, hat sich da irgendwie so angefühlt, als müsste es genau so sein. Da hat irgendwie alles zusammengepasst. Der Look, das Video, der Sound. Das war irgendwie alles so ein Guss und hat total Sinn gemacht.
Finde ich auch. Und ich finde auch, dass dieses Video saugut gealtert ist. Ich finde, das kann heute noch genauso laufen, wie vor 18 Jahren, als diese Platte kam. Das ist beides einfach richtig, richtig gut aufeinander abgestimmt. Wie findest du die Entscheidung, I Kiss It Away, also den Song für die Tochter für Summer zu machen und das auch als Single zu veröffentlichen und auch da das Video mit der Tochter zu machen? War das für dich so ein Move, wo du dachtest, verstehe ich und passt für mich? Oder war es eher, wo du sagst, ist mir schon fast zu viel?
Verstehe ich auf jeden Fall. Finde es auch gut, dass es das gibt. Ich finde es gut, dass sie ihre persönlichen Erfahrungen, ihr persönliches Leben irgendwie auch mit aufnimmt in ihre Songtexte und in das, was sie teilt mit den Fans. Ich glaube auch, dass das viel bewusster nochmal war, eigentlich seit der Doku-Show, dass man das Gefühl hatte, warte mal, die Songs haben wirklich was mit der Person zu tun, hinter dem Produkt. Und ich finde es immer gut, wenn eine Künstlerin das macht, wenn man so das Gefühl hat, man ist irgendwie nah an der Person auch dran. Finde ich jetzt, das ist der beste Song des Albums? Nein. Aber das ist auch okay. Das muss ja nicht sein. Ich finde es aber schön, dass die Fans so auf diese Reise von ihr mitgenommen werden. Ich habe das auch bei anderen Künstlerinnen. Ich mag das halt ganz gerne, wenn ich mir so das Gesamtwerk angucke oder so die Alben nacheinander weg, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, so eine kleine Reise. Und ich das Gefühl habe, warte mal, ich verstehe irgendwie, wer die Person war zu der Zeit. Und ich sehe die Entwicklung. Weil eigentlich genau das ist es ja auch, was wir mit Musik verbinden am Ende. wenn man so ein Fan ist und über ganz lange Jahre auch eine Person begleitet oder so ein Act, man reift ja auch irgendwie. Man selbst wird irgendwie eine andere Person, sage ich auch mal, so auf dieser Reise. Und es ist irgendwie schön, da auch immer wieder in Form von so einem Album oder in Form von einem Look, einer Ära, so Schnappschüsse aus der Zeit zu haben.
Absolut. Ich finde einen Punkt, den du gerade gesagt hast, so schön. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber man wird ja auch mit den einzelnen Stücken, mit den Alben, ein Stück erwachsener.
Ja, total.
Also man sieht vielleicht auch, wenn ich jetzt, ich meine, das ist jetzt 18 Jahre her, dass Sexy as Hell kam, aber wenn ich zurückblicke, wie meine Phase damals war, dann habe ich natürlich einen riesen Zeitsprung, den ich bewerten kann und wo ich auch dort die Entwicklung sehe, was alles passiert ist. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Mhm. Und noch eine zweite Frage, die würde ich auch an euch beide gerne stellen. Kennt ihr das? Ihr habt einen Song und verbindet ein bestimmtes Gefühl damit. Und dieses Gefühl habt ihr heute immer noch, obwohl dieser Song schon 10, 15, 20 Jahre her ist?
Ja.
Ja, würde ich schon sagen.
Ich auch. Weiß
nur, es kommt so, manchmal kommt darüber geschichtet dann auch noch so eine andere Erinnerung oder ein anderes Gefühl dazu. Also es ist fast so ein bisschen wie wenn du, weiß ich nicht, vor 15 Jahren ein Lieblingsgericht hattest und es heute nochmal dir zubereitest und vielleicht irgendwie dein Geschmack so ein bisschen verändert hat und du machst irgendwas anders oder noch dazu, dann ist das irgendwie auch nochmal so eine schöne Ergänzung. Also jetzt beispielsweise, wenn ich es verknüpfe mit Daylight oder so von No Angels, fühle ich heute natürlich irgendwie auch noch genauso wie früher, aber auch nochmal komplett anders, weil ich halt mittlerweile auch andere Leute wirklich so aus dem Fandom kennengelernt habe, die ich auch mit dem Song beispielsweise verknüpfe. Und ich glaube, das ist auch immer noch genauso bei anderen irgendwie Fankreisen wie jetzt bei Sarah Connor oder so. Ich meine, euch verbindet ja am Ende auch sie als Künstlerin und die Musik. Dadurch habt ihr beiden euch auch gefunden. Dadurch empfindet ihr jetzt vielleicht auch irgendwie Songs anders, weil die euch verbinden miteinander als früher.
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir einen Song auf der Platte das erste Mal gehört haben, wir haben ja das Album Freigeistin sehr stark jetzt auch in diesem Podcast thematisiert, weil natürlich das Album kam, während wir auch parallel diesen Podcast gestartet haben. Und es gab am Anfang Songs, die wir schlechter gerankt haben, wo wir gesagt haben, so, ja, vielleicht so eine 3, 4, aber jetzt irgendwie nicht, boom. Und wenn du dann die Songs mal live hörst und dieses Live-Feeling hast, plötzlich hast du eine ganz andere Empfindung zu dem Song und findest ihn besser und hörst ihn vielleicht auch lieber und feierst auch einen neuen Zugang zu der Musik nochmal, obwohl du den vorher auch schon hattest, einen Zugang, aber der sich dann mal weiterentwickelt. Das ist auch ein schöner Sprung, der dann steht.
Ja.
Wir haben noch ein englischsprachiges Album. Yeah. Not So Silent Night klammere ich jetzt mal aus, weil das kam halt zwischen den deutschsprachigen Alben. Yeah. Und das Weihnachtsding haben wir ja quasi eben schon erfahren. Ist nicht ganz so deine Welt gewesen. Und auch Not So Silent Night nicht. Weil ich das gar nicht verstehe. Das Album ist so toll. Gut. Real Love. Letztes englischsprachiges Album, bevor sie die Muttersprache Deutsch entdeckt hat für sich. Was sagst du zu diesem Album? Das war für Sarah ja ein Album, wo sie gesagt hat, ich gehe back to the roots. Sie hat auch wieder vermehrt mit Kai und Robert zusammengearbeitet. Das waren ihre Produzenten. Die stecken hinter vielen großen, aber Connor jetzt gerade so die Anfänge. Und auf dem Album waren ja auch zwei Singles, einmal Cold as Ice und Real Love.
Muss ich sagen, habe ich damals nicht mehr so groß wahrgenommen. Das müsste aber ungefähr auch die Zeit gewesen sein, in der sie X-Factor gemacht hat, oder?
Ja,
genau. Stimmt. Und dadurch hatte ich das Gefühl, wurde die Musik so ein bisschen gepusht, aber sie stand eigentlich viel mehr nochmal so als Character, als Persona im Mittelpunkt, als es die Musik getan hätte. Das fand ich so ein bisschen schade. Und ehrlich gesagt, Sarah, da haben wir auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Damals wäre ihr Judging-Panel-Part bei X-Factor nämlich eigentlich an Vanessa Petruo gegangen von No Angels. Wusstet ihr das?
Nein.
Die war als erste angedacht als Judge für X-Factor. Dann haben die sich aber doch nochmal umentschieden von der Produktionsfirma und haben Sarah nachgesetzt.
Das finde ich krass.
Ich bin so, Leute, wurden wir der zweiten Vanessa Petruo Singer-Songwriter-Elektropop-Ära beraubt, weil es auf einmal keine Promomöglichkeit mehr gab. Aber okay, ich weiß ja, sie kann wahrscheinlich nichts dafür, auch wenn es so gewesen sein sollte. Ich fand, das Album hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Geschwisteralbum zu Sexy as Hell für mich. Weil es auch so.
Was?
Findest du nicht?
Wie? Nee.
Ich finde, der Sound war irgendwie noch so ähnlicher
What?
und hat sich aber auch irgendwie so angefühlt, als wäre. Also für mich ist das so ein Afterthought irgendwie, das Album. Ich finde, das hört sich so ein bisschen an, als hätte man ein paar B-Seiten zusammengestellt und das, was man noch hatte. Und nicht so, als hätte man noch so volle Power an einem neuen Album gearbeitet. Vielleicht auch da so.
Oh, ich bin voll
Hot
schockiert.
Takes, Leute, Hot Takes von meiner Seite aus. Aber
Versuch gerade so.
ja, ich finde irgendwie, das ist dann auch das passende Album gewesen, um so die englischsprachige Schiene vielleicht dann doch mal kurz zu pausieren oder zu beenden.
Okay, also ich muss ein paar Sachen sagen.
Ja.
Ich muss das Album verteidigen. Also ich glaube, wir müssen eine zweite Folge mit dir machen
Oh,
zu diesem
voll.
Album. An diesem Album hat sie 2 Jahre gearbeitet. Also das war jetzt nichts mit irgendwelchen B-Seiten. Ich verstehe das mit den B-Seiten, weil ich habe aber auf diesem Album auch ein paar Songs, die ich eher so als Lückenfüller
Ja.
empfinde. Es hat viele starke Songs, aber auch ein paar, wo man denkt, so, ja, das hätte man auch streichen können. Das sehe ich. Da bin ich bei dir. Es ist aber auch ein Zeitdokument von Trennung, Scheidung, neu verlieben, wieder glücklich sein. Also das ist, es soll diese Antworten liefern, die sie medial nie gegeben hat zu diesem ganzen Part, der damals passiert ist, zu diesen ganzen Erlebnissen und auch Skandalen, die da ja
Ja.
gelaufen sind. Ich weiß, dass sie sich selber sehr schwer getan hat. Ich glaube, sie hätte. Aber sie hat lange schon mit sich selber auch gehadert, was sie macht und was sie nicht macht. X-Factor war zum Beispiel etwas, wo George Glück sie überredet hat. George Glück war ja auch in Nigeria und war ja ihr Plattenboss zu dem Zeitpunkt auch noch. Der hatte XL Music gegründet und hat es dann wenige Jahre später auch nicht, glaube ich, Universal verkauft. Dass Vanessa damit, also dass sie da in irgendeiner Form eingebunden war, wusste ich wirklich nicht. Das ist total krass, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und ich finde es so unfassbar schade für Vanessa, dass das nicht geklappt hat. Also man hätte ja auch durchaus noch eine weitere Person, auch weiblich, in diese Jury
Voll.
setzen können. Ich weiß gar
Ja.
nicht, warum man das nicht getan hat. Ich glaube, das wäre sogar für die Show ein absoluter Gewinn gewesen. Aber das Album Real Love ist trotzdem, also ich finde auch nicht diesen Bezug zu Sexy as Hell, den du gerade hattest, weil ich finde, der Sound ist anders. Es ist wieder ein
Ja.
bisschen mehr in Richtung, es ist balladenhaftiger. Also es hat
Aber wenn du
viele, viele
sagst,
große
back to the
Balladen.
roots, ne? Das,
Ja.
du hast ja eben gesagt, so ein bisschen Back to the Roots, das Album.
Ja.
Und dann frage ich mich aber so, okay, aber welche Wurzeln? Weil Green-Eyed Soul ist es nicht. Das zweite
Nee,
Album ist es irgendwie auch nicht.
es geht auch mehr in dieses, in diese, ich mache wieder poppigeren Sound. Ich mache wieder mehr
Ja.
Popmusik, weil davor hat sie ihre musikalischen Wege doch verlassen. Sie hat ein Soul-Album gemacht, dann hat sie dieses Hip-Hop-Album gemacht, was auch ihre Wurzeln weckt, und dann ist sie wieder zurück zu dem poppigen, regulären Sarah Connor-Sound gegangen. Starke Balladen, große Balladen, orchestrale, instrumentale Versionen der Songs, so sehr, sehr aufgebauscht, sowas wie
Also würdest
Soldiers
du
in
eher
Broken
sagen,
Hearts.
beispielsweise, das Album ist eher eine Schwester zu Key to My Soul?
Ja, das würde ich, glaube ich, eher sagen. Vielleicht so eine Mischung aus Key to My Soul und Naughty But Nice. Key to My Soul war viel ruhiger. Das finde ich passt nicht ganz, aber so ein Mix aus also so ein Zwischending aus diesen beiden Komponenten der Alben. So würde ich das tatsächlich
Ja.
eher
Okay.
interpretieren.
Spannend. Weil wenn ich
Ja.
überlegen würde, welches Sarah Connor Album streiche ich aus der Diskografie? Die Frage habe
Ja.
ich euch mir auch gestellt. Ich würde das nehmen.
Also
Doch.
mein Herz blutet
Bin
gerade.
ich.
Was? Entschuldige bitte mal, da ist cooles Eis drauf. Das
Mein
geht nicht. Das ist so ein Banger. Der ist
Gott.
so gut.
Sorry, Leute.
Okay, wir kriegen auf jeden Fall Zuschriften.
Okay,
Eine
und wir müssen ja
weitere
unseren
Folge wird
Judge
unbedingt von
Kevin.
dich gewünscht.
Ne?
Ich
Kevin,
weiß,
wir
aber
müssen
eine
dabei
Zwischen.
bleiben. richtet die Hassmails und so. Könnt ihr alles schön Connerverse schicken? Sagen das dann weiter an mich.
Nee, wir listen and we don't judge.
Okay.
Ja, genau. Also, alle Hassnachrichten löschen wir halt einfach. Das hat hier keinen Raum. Nein, wir haben ja auch gesagt, wir wollten ja auch so eine Kontroverse mit dir. Wir wussten ja, dass du eben nicht aus der Fan-Bubble bist. Und gerade das finden wir natürlich spannend, mal deine Sichtweisen zu hören und deine Interpretationen und deine Gedanken mitzubekommen. Und wir lernen ja auch gerade so viel. Also wenn irgendjemand wusste, dass Vanessa Pietro eigentlich für X-Factor angedacht hat, dann ziehe ich da meinen Hut, aber sowas von. Ich würde dir jetzt gerne noch eine Frage stellen, dann würde ich deine Top-Sarah-Songs gerne noch hören, weil ich glaube, damit kannst du den einen oder anderen verärgerten Zuhörer, der noch dran ist, besänftigen. Ich habe dir eben ja die Frage gestellt, welches Album für dich so das dein Favorite ist aus diesen ganzen englischsprachigen Alben. Not So Silent Night klammern wir weiterhin aus, also der wird es eh nicht, das habe ich verstanden, aber würdest du dich nochmal korrigieren oder bleibst du bei deiner ursprünglichen Antwort?
Nee, also generell, ich muss auch mit eben sagen, ich war vielleicht ein bisschen schnell bei Naughty But Nice, weil ich finde auch Unbelievable als Album cool. Irgendwie ein cooles Zeitdokument, mag ich voll gerne. Mag die Songs auch irgendwie immer noch voll gerne. Das ist halt auch irgendwie so frühe 2000er Pop-R&B-Zeit, so mag ich einfach total. Aber ich glaube, das liebste Album tatsächlich Sexy as Hell.
Yes!
Sorry, Leute. Ich bleib dabei.
Das ist gut. Das ist voll gut. Damit können wir irgendwie gut leben. Magst du uns deine Top 10 der Sarah-Songs einmal präsentieren? Ich weiß nicht, ob du richtig nach Top 10 gegangen bist oder ob es einfach eine Ansammlung an Songs war. Das habe ich nicht erfragt. Ich habe es einfach nur durchgelesen und gedacht so, cool.
Nee, ich habe tatsächlich mal so runtergeschrieben vom ersten Album bis Sexy as Hell.
Mhm.
Weil Real Love existiert ja nicht, wissen wir ja.
Das hast du ja gestrichen, ja. Keine Sorge, Leute, wir verteilen das Album bis zum Erbrechen.
Chronologisch. Also, Let's Get Back to Bad Boy muss natürlich rein, weil gehört einfach dazu, so der Karrierestarter. Ohne den Song hätten wir alle Sarah nie so kennengelernt. French Kissing muss aber auch unbedingt rein. Leute, ich verbinde damit eine Geschichte. Ich war auf einer Flughafenfahrt, um meine Eltern abzuholen aus dem Urlaub, mit einer Tante von mir, und die hatte eine CD im Auto, die wir immer wieder gehört haben, auch mit so 4 Songs drauf, und einer davon war French Kissing. Seitdem mag ich den Song und eben auch dieses Sample war das ja von No Diggity oder so, ne?
Mhm.
Genau. Und finde ich mega, mag ich super gerne. Bounce muss natürlich auch rein aus Unbelievable. Da können wir der Star Power einfach nicht widersprechen. Und der Strahlkraft des Songs auch nicht, weil, wir wissen es ja, wäre, hätte, in der alternativen Welt ist das ihr Durchbruchssong international. So.
Ja.
Alternative Timeline, das ist der Beginn von der zweiten Sarah Connor-Karriere, Leute. Deswegen, der muss mit rein. He's Unbelievable muss auch mit rein, allein wegen dem leichten Camp-Video im Bademantel und mit dieser Schippenmütze und dem komischen Rumgetanze. Love it.
Ja.
Skin on Skin, habe ich eben schon gesagt, einer meiner All-Time-Favorite Sarah Connor-Songs, glaube ich. Also selbst jetzt auch aus dieser Top 10, glaube ich, sind es, die ich da rausgesucht habe. Da gehört Skin on Skin für mich einfach komplett fast mit nach vorne. Also wenn ich einen ultimativen Sarah Connor-Song wählen müsste, wäre das vielleicht sogar meine Nummer 1.
Oh, wie schön.
Dann Music is the Key, auch super schön, mit Naturally 7. War für mich auch so eine Nummer 1, die finde ich im Nachhinein zum Beispiel viel besser als Just One Last Dance. Also das ist eine Nummer 1, da kann ich sagen so, ich gönne sie ihr, jede Nummer 1, die sie hatte, aber das ist schon sehr Klischee. Also dass da Mark Terenzi nicht im Video noch die Rose zwischen den Zähnen gehabt hat und sie aufgefordert hat, einmal zur heißen Rumba oder so, war es eigentlich auch alles.
Vor mal kurz ein Break. Hast du die Version auf dem Album gehört, ohne Mark?
Nee, die kenne ich nicht.
Also, kleiner Musiktipp. Erzähl gerne weiter.
Okay, gönne ich mir. Direkt cool. Im Anschluss. From Zero to Hero gehört natürlich auch dazu, weil ich finde, das war ein Sarah Connor Relaunch-Moment. Also, das hat sie einfach nochmal in so eine ganz andere Sphäre katapultiert. Und spätestens ab da, finde ich, war dann auch nicht mehr diskutabel, dass sie nicht eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands ist und das noch bleiben wird für eine lange Zeit. I Just Started Being Bad habe ich noch reingepackt aus Naughty But Nice. Auch natürlich, weil Titelsong zu Sarah and Mark in Love. Und man hat es so oft gehört, dadurch auch, dass man das einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen hat.
Also, warum das keine Single geworden ist, verstehe ich bis heute nicht.
Verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil die hatten das schon so präsent platziert.
Ja.
Es hätte so viel Sinn gemacht, das einfach rauszuhauen. Absolut. Ja, und Leute, dann sind wir schon 2008, Sexy as Hell. Natürlich der Song auch. Und Under My Skin.
Stark. Also ich würde mal für alle sprechen, wir sind ein bisschen versöhnt jetzt mit einigen Aussagen. Ja. Wir können dir verzeihen. Und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen zu deinem Podcast kommen. Das hätte ich gerne am Anfang schon gemacht. Das habe ich leider vergessen. Das kommt mir aber jetzt dazu, ne? Also, wie bist du auf die Idee gekommen, warum Pop-Plädoyer, warum diese kleine Gerichtsverhandlung zu den Alben, die so ein bisschen underrated sind von gewissen Künstlern?
Also erstmal generell Pop, weil Pop mich schon immer geprägt hat und ich totaler Fan bin und auch finde, dass das jetzt vielleicht nicht mehr so krass, wie das mal war oder früher auch mal war, aber Pop wird immer abgeurteilt. Pop war immer so ein bisschen belächelt als die kleine Schwester von Rockmusik. Und sind wir mal ehrlich, das hat auch ganz schön viel damit zu tun, dass unser System so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Patriarchale Gesellschaft eben, ne? Und Rock war meist so die coole Männermusik und Pop wurde immer so ein bisschen abgetan als die Frauenmusik. Leute, was soll ich sagen? Pop kann alles, was Rock auch kann. Genauso wie die ganzen Acts und Stars dahinter. Und ich finde es eigentlich so schade, dass es so abgeurteilt wird, noch bis heute. Das ist eigentlich moderne Kunst, die wir da haben, die nie ernsthaft besprochen wurde in der Vergangenheit oder ganz oft eben nicht tiefer analysiert wurde. Verschiedene Ebenen wurden nicht aufgezeigt, gesehen. Und Pop hat mich immer beschäftigt. Deswegen wollte ich darüber sprechen. Und mein Kopf ist so eine Ansammlung von irgendwelchen Referenzen, die ich mir irgendwann mal angelesen habe oder aus irgendwelchen Liner Notes kenne, die ich irgendwann mal rauslassen wollte und dachte so, hey, vielleicht gibt's ja irgendwie noch 10 andere Leute, die es interessiert. So die kleinen Stories, an die man sich ein Leben lang erinnert, die aber eigentlich erstmal keinen Wert haben, den man für irgendeinen Job nutzen kann oder so, sondern einfach die so in meinem Kopf und Herzen weiterleben. Und deswegen gibt's den Podcast.
Voll schön.
Voll cool.
Ich mag ja an deinem Konzept eben nicht nur dieses Pop-Plädoyer, dass du einfach Alben eine Chance gibst, die einfach underrated sind, die vielleicht nicht so im Mainstream so erfolgreich waren. Aber ich mag auch, dass du dir immer wieder Gäste einlädst. Also wir waren jetzt gerade zu Gast. Ja. Das ist aber auch viele, viele andere Experten einfach in diesen Gebieten. Aber du hast auch Stars bei dir. Also ich weiß, du hast eine Folge gemacht mit Jazz von den No Angels. Da bin ich ja total neidisch. Ich denke so, oh mein Gott, wie schön das sein muss, mit einem von den Engeln zu sprechen über Musik und über.
Aber ihr habt jetzt mal geredet, Leute.
Natürlich.
Ja.
Ja, das. Ja. Natürlich. Das ist immer noch ein Fiebertraum.
Ja.
Aber wie war das denn für dich? Also, ich meine, das ist ja auch Musik, mit der du groß geworden bist. Du hast selber gesagt, No Angels Urteil. Man ist ja auch irgendwo der kleine Fanjunge, der irgendwie mal ganz klein in seinem Zimmer war und angefangen hat, Daylight zu hören. Und daraus ist diese große Liebe geworden. Und plötzlich sitzt da Jazz und schnackt mit dir. Und die ist ja auch einfach so ultra sympathisch.
Also ich hatte riesen Respekt davor. Ehrlich gesagt, habe ich sie zuerst noch nicht angefragt, weil ich so dachte, hey, ich brauche doch von den No Angels keine anzufragen. Die kommen doch eh nicht in den Podcast. Und dann sehe ich aber auf einmal, ich hatte was geteilt zu der Welcome to the Dance-Folge und der Vanessa Petruo-Folge, die ich ja gemacht hatte zu ihrem Solo-Album. Und dann hat Jazz das einfach geliked auf TikTok. Und ich war so, währenddessen habe ich gesehen so, okay, das ist gerade jetzt passiert. Und dann dachte ich so, okay, ich wäre blöd, wenn ich es nicht zumindest versuche. Und habe sie dann angeschrieben und meinte so, oh mein Gott, Jessica Wals hat meinen Post geliked. Und so, ich bin hier gerade vom Stuhl fallen. Falls du auch mal Lust hättest, mit mir zu reden über Musik, komm doch mal vorbei im Podcast. Und dann war sie so, ja, das machen, easy. Und das war dann ziemlich cool, dass sie direkt auch so offen war und ja gesagt hat. Und dann hatten wir aber so ein bisschen Konzeptprobleme, weil es war klar, wir machen jetzt keine so eine klassische Albumfolge, weil Jess auch so war, oh, also ich höre gar nicht mehr so klassisch auf Albumlänge eigentlich jetzt irgendwelche Künstler und Musikredaktion und so. Klar kenne ich super viele Songs, aber jetzt so ganze Alben weiß ich nicht. Hat sich so ein bisschen schwer mitgetan. Und dann war ich aber auch so, ey Jess, ganz ehrlich, dann lass doch eine Special-Folge machen. Mir egal, ich will dich auf jeden Fall dabei haben. Und wenn es um einzelne Songs geht, die können auch zu einem Thema über einzelne Songs reden. Nächstes Ding, was irgendwie im Kalender ansteht, Valentinstag, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, eine Folge drüber zu machen. Aber lass doch dann einfach mal über Love-Songs reden und darüber, welche gut gealtert sind, welche vielleicht nicht so, welche im Rückblick vielleicht so ein bisschen gruselig sein könnten auch. Und dann haben wir einfach eine Folge lang über Love-Songs geredet. Und das war richtig cool. Also Jazz ist auch echt eine super lockere Person und total ehrlich und trocken, ja, und lustig, und ich liebe sie total dafür.
Verstehe ich voll. Geht mir genauso.
Ja.
Wir beenden jede Folge mit einem Entweder-Oder. Mhm. Und das würde ich auch gerne heute mit dir machen.
Ja.
Und wir machen eine schnelle Runde. Das heißt, Adriana wird dir einstellen, ich würde dir einstellen, und es sind zwei Sarah-Songs und du musst dich für eins entscheiden.
Ja.
Es ist bekannt, dass wir uns nicht so gut entscheiden können, aber wir machen das seit ein paar Folgen, dass wir uns da sehr viel Mühe geben. Und ich fange an. Adriana, überleg dir schon mal eins.
Ja.
Und ich bin, glaube ich, voll fies. Ich weiß nicht, ob du mir gleich den Kopf aufhakst, aber es wird keine Rache für Real Love. Sexy as Hell oder Under My Skin?
Boah. Einfach, weil das noch ein bisschen mehr auf die Nuss ist und ich so das Gefühl habe, man kann dazu so gut in so einem Club einmarschieren, so als wäre man die Königin. Under My Skin.
Nice.
I Just Started Being Bad oder Skin on Skin?
Ja, Leute, also da gibt's natürlich nur eine richtige Antwort. Skin on Skin. Was sonst?
Aber auch nichts anderes erwartet.
Das ist die perfekte Antwort. In diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns ja mal hinzusetzen und über Sarahs dunkle Vergangenheit zu sprechen. Ich fand deine Ansätze sehr, sehr spannend, teilweise sehr unterhaltsam. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Schnapp dir deinen Kumpel, stell den Kontakt her. Irgendwann werden wir eine Review-Folge machen, wenn ihr auf einem Konzert zusammen wart. Das fände ich super, ja, super cool, da die Unterschiede mitzubekommen. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist es auch gut. Jetzt haben wir so viel Input bekommen, so viele Musiktipps. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was nachhören, ja, und ein bisschen was verarbeiten.
Wir haben auch voll viel gelernt.
Absolut, mein gebrochenes Herz muss ich erstmal zusammenkippen. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, Dominik. Also es hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Das war richtig cool, dass du da warst. Wir verlinken euch die Folge, die wir mit Dominik aufgenommen haben, zu Sexy as Hell, in den Shownotes. Also hört euch auch die unbedingt einmal an. Das ist auch richtig, richtig gut geworden. Und wir verraten nicht, welches Urteil gesprochen wurde.
Richtig.
Das lassen wir offen.
Ihr müsst euch alles anhören bei Pop-Pedoyer, im Zweifel für den Angeklagten. Ich sag mal so, ein Hinweis schon im Titel des Podcasts.
Korrekt.
Aber das könnt ihr ja dann so auf Shuffle hören. Also Connerverse-Folge, Pop-Plädoyer, dann fangt ihr einfach wieder an mit Connerverse. Das ist richtig toll.
Ja, immer wieder hören, ist gar kein Problem. Mhm. Sind auch gar nicht lang, die Folgen. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Ciao.
Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
Gerne, gerne. Tschüss.
Ciao.